Es ist ein Verbrechen, das weit über die steirischen Landesgrenzen hinaus für Bestürzung sorgt. Im Juni 2022 prügeln Jugendliche grundlos auf eine Obdachlose ein und filmen sich dabei. Wenige Tage später kommen sie zurück und schlagen die wehrlose Frau bis zur Bewusstlosigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Host dieses Podcasts und Redakteur bei der Kleinen Zeitung und ich freue mich ganz besonders über eine Premiere hier bei Delikt. Zum ersten Mal zu Gast ist nämlich Andreas Schöberl-Negischi aus der Lokalredaktion Leoben. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Stell dich bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vor.
Ja, hallo. Also mein Name ist Andreas Schöber-Negischi. Ich arbeite seit fast 30 Jahren für die Kleine Zeitung. Haupteinsatzbereich ist eben, wie schon erwähnt, die Region Leoben in allen ihren Facetten und eben ganz wesentlich auch Gerichtsberichterstattung als Thema, weil das Landesgericht Leoben als Gerichtssprengel zuständig ist für Fälle in der gesamten Obersteiermark und da passiert dann letztlich doch einiges, genau.
Ja, also aus der Obersteiermark haben wir eh schon einige Fälle bei Delikt gehabt, aber der heute ist wirklich ein beispielloser. Der Fall, über den wir heute sprechen, der ist noch gar nicht lange her und in seiner Brutalität und Sinnlosigkeit eigentlich wirklich unbegreiflich. Mehrere Jugendliche, sie waren damals zwischen 16 und 19, die haben im Juni 2022 eine Obdachlose in Kapfenberg schwer verletzt. Aber fangen wir am Anfang an. Die Kleine Zeitung hat damals zuerst über das Verbrechen berichtet. Unser Kollege Christian Benz hat damals getitelt Unfassbares Verbrechen, feige Attacken auf Obdachlose mitgefilmt. Das war im September 2022, also 3 Monate nach der Tat. Warum war davor noch nichts über dieses Verbrechen bekannt und wie ist das damals aufgeflogen?
Aufgekommen ist die Geschichte an und für sich dadurch, dass sich die drei Jugendlichen selbst, wenn man es so sagen möchte, inszenieren wollten, vor Freunden produzieren wollten, wichtig machen wollten und diese angefertigten brutalen Videos auch geteilt haben im Internet beziehungsweise über Social Media mit Freunden und Bekannten und das wieder erwarten, aus deren Sicht also nicht nur auf fruchtbaren Boden gefallen ist, sondern auch auf größeres Unverständnis getroffen ist und letztlich einer aus diesem Bekanntenkreis die Sache dann angezeigt hat bei der Polizei.
Also der oder die hat einfach das Video gesehen oder davon gehört und hat dann gesagt, na, das ist mir zu viel. Und die Courage, muss man wirklich sagen, bewiesen, das dann auch zu melden, was ja auch nicht selbstverständlich ist jetzt unter Jugendlichen, weil es da doch einen gewissen Druck wahrscheinlich gegeben hat.
Ja, absolut, genau so war das. Deswegen denke ich, hat es auch dann länger gedauert, bis das wirklich offenkundig geworden ist, weil die drei Burschen, die sozusagen die Videos angefertigt haben, massiven Druck auch dann ausgeübt haben in dem Moment, als sie gemerkt haben, das kommt jetzt nicht nur gut an, was sie gehofft haben, sondern stößt eben auf massiven Widerstand, auf Unverständnis und die haben ihren Freundeskreis dann wirklich ganz, ganz grob unter Druck gesetzt, ihnen auch deutlich Gewalt angedroht für den Fall, dass sie da irgendwie jetzt eben den Mund aufmachen und drüber reden. Und ja, und letztlich hat dann aber einer doch die Courage bewiesen und das angezeigt.
Ja, also das war wirklich ein schockierendes Video, das damals seinen Weg ins Netz auch gefunden hat. Was war denn auf diesem Video oder auf diesen Aufnahmen zu sehen, die dann der Stein des Anstoßes waren?
Auf den Aufnahmen waren wirklich massive, schwere körperliche Misshandlungen zu sehen, die dort inszeniert stattgefunden haben, an und für sich wirklich zum Zweck, auch irgendwie ein entsprechendes Video anzufertigen. Also es war nicht nur der Gewaltakt an und für sich, sondern tatsächlich der Gewaltakt sozusagen als Teil einer Inszenierung für dieses Video. Also zu sehen waren wirklich unaussprechbare und wirklich mit maximaler Brutalität ausgeführte Handlungen, wie also auch ein weitgehend wehrloses Opfer, muss man auch sagen, die Obdachlose massiv degradieren und schwerst verletzt haben, auch zuletzt. Mhm.
Kannst du noch einmal diese Chronologie anführen, also wie das alles begonnen hat? Das war ja innerhalb weniger Tage, wo diese Videos aufgenommen wurden und eben diese schweren Verbrechen an dieser wehrlosen Frau begangen worden. Wie hat das angefangen und wird sich das dann zugetragen in den nächsten Tagen?
Die Jugendlichen sind einmal dorthin gegangen, schon mit also dem Plan, dieses Video anzufertigen und die Frau zu misshandeln für dieses Video, und haben das auch tatsächlich durchgezogen. Also die ist dort in den Rücken getreten worden. Das hat sich irgendwie im Bereich des Mürzufers abgespielt in Kapfenberg. Die Frau ist also dann auch gestolpert, fast in den Fluss gefallen. Die wurde dort letztlich geschlagen. Die Jugendlichen haben auf sie uriniert auch, haben sie mit Faustschlägen traktiert, mit einem speziellen Kickbox-Move sozusagen auch irgendwie getreten und ja, massiv misshandelt in jeder möglichen Art und Weise, die ihnen da eingefallen ist. Mhm.
Und weil sie dann mit den angefertigten Aufnahmen nicht zufrieden waren, das hat sich dann auch gezeigt, sind die noch einmal zum Tatort zurück und haben das alles wiederholt, um bessere Aufnahmen anzufertigen quasi.
Ja, ganz genau. Also die haben nach vollendeter Tat sich das angesehen und sind zur Auffassung gelangt, naja, ganz nett, salopp gesprochen aus ihrer Sicht, aber das geht noch besser, also da geht noch mehr, und sind dann wenige Tage später also noch einmal dorthin, also zu diesem Unterstand, also wo diese Obdachlose gelebt hat, und haben sie dort irgendwie herausgelockt, auch aus ihrem Unterstand sozusagen mit Zigaretten, und das Ganze ging von vorne los mit ganz massiver Gewalt, und auch noch, als sie am Boden lag, dann sozusagen wurde mit den Schuhen, mit den Füßen auf ihren Kopf eingetreten. Die hat wirklich massive, schwere Kopfverletzungen davongetragen. Und dann war es aus der Sicht der Täter passend sozusagen, maximal brutal und dann zufrieden abgezogen.
Und haben sie dort liegen lassen?
Sie haben sie zuerst liegen gelassen und die war regungslos und bewusstlos auch zuerst. Und sie haben dann anscheinend selbst die Rettung geholt, aber erst, als sie sich wieder bewegt hat.
Also die haben vielleicht sogar schon gedacht, dass sie das nicht überlebt hätte, und dann, als sie gesehen haben, ist doch noch am Leben, die Rettung gerufen.
Genau.
Ja, das war im Juni 2022, und ein halbes Jahr nach der Tat, am 21. Dezember 2022, da standen dann diese Männer bzw. Jugendlichen vor Gericht, genauer gesagt vor dem Straflandesgericht Leoben. Absichtliche schwere Körperverletzung und Raub lautete die Anklage der Staatsanwältin für drei der vier, für den vierten nur unter Anführungszeichen Raub. Wie war das beim Prozess? Kannst du die Stimmung im Saal beschreiben und wie haben sich die Angeklagten dort verhalten?
Tatsächlich sind solche Gerichtsverhandlungen so, dass es Momente gibt, wo man die berühmte Stecknadel fallen hören könnte oder Leute wirklich atmen hören könnte, wenn ihnen nicht der Atem sozusagen wegbleiben würde angesichts der Schilderungen, die dort getan werden. Und so war es auch in dem Fall. Die Zuhörer, aber auch die Berufsrichter, die wirklich hartgesotten sind und die natürlich in langen Karrieren vieles schon gesehen, gehört und erzählt bekommen haben, sind also wirklich fassungslos gewesen angesichts der vollkommen schmerzbefreiten Empathielosigkeit, mit der sozusagen diese Burschen erzählt haben, wie sie sich das ausgeschnapst haben, dass sie die Frau eben aufsuchen wollen, misshandeln wollen, ein Video anfertigen wollen. Das ist, wird erzählt im beiläufigen Ton. Da bleibt einem schon die Luft weg.
So selbstverständlich, wie sie das gefilmt haben, so unverblümt haben sie das dann auch beim Prozess einfach erzählt.
Genau, also das ist irgendwie auch einer der Punkte, die einen besonders fassungslos machen. Diese Mischung aus maximaler Brutalität und maximaler Grausamkeit einem Opfer gegenüber und andererseits der völligen Empathielosigkeit, mit der sozusagen die Tat vollbracht wird, aber auch dann darüber erzählt wird.
Hat es auf dich den Eindruck gemacht, dass während sie sich da irgendeines Unrechts oder einer Schuld bewusst?
das ist immer schwer zu sagen, natürlich vor einem, also wer auf der Anklagebank sitzt vom Strafgericht, natürlich hat immer einen anderen Zugang als der unbeteiligte Beobachter, denn jeder möchte seine Haut möglichst teuer verkaufen im Sinn dessen, dass er sozusagen möglichst wenig Strafe ausfasst dort. Gleichzeitig geht es dann auch darum, dass die eigenen Taten irgendwie eher kleingeredet werden, beziehungsweise Verantwortung abgestritten werden. Aber die drei haben das, ja, also erzählt, so war's. Mhm. Und das war's.
Kurz vor 15 Uhr wurde dann die Verhandlung beendet. Das ist wahrscheinlich sehr schnell für einen solchen Fall. Allerdings nicht mit einem Urteil gegen die Angeklagten, sondern mit einem sogenannten Unzuständigkeitsurteil, das die Richterin Sabine Anzenberger fällte. Und das hat damit zu tun, wie sie diese Taten geschildert haben. Kannst du uns erklären, was so ein Unzuständigkeitsurteil ist und wie es genau dazu kam?
Ein Unzuständigkeitsurteil kommt dann zustande oder muss dann gefällt werden, wenn im Laufe des Beweisverfahrens sich neue Fakten ergeben, die also bislang nicht bekannt waren oder noch nicht evident waren, die dazu führen, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage modifiziert, respektive erweitert. War in diesem Fall auch so, also da war absichtlich schwere Körperverletzung angeklagt von der Staatsanwaltschaft. Das ist also eine Deliktart, die vor dem Schöffensenat verhandelt wird. Und im Laufe des Verfahrens, des Beweisverfahrens vor dem Schöffensenat, kam dann zutage, dass die drei Jugendlichen an und für sich doch noch weit schwerere Verletzungen und massivere Gewalt angewendet haben, als das irgendwie ursprünglich angenommen wurde. Und die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, wir müssen die Anklage erweitern auf versuchten Mord. Mhm. Und für versuchten Mord ist dann allerdings nicht mehr der Schöffensenat zuständig, sondern ein Geschworenensenat. Und daher muss der Schöffensenat in dem Fall sagen, okay, die Anklage wird erweitert von absichtlich schwerer Körperverletzung auf Mordversuch. Und daher sind nicht mehr wir zuständig, sondern ein anderer Senat, nämlich ein Geschworenensenat. Und daher müssen wir sagen, wir fällen ein Unzuständigkeitsurteil und die gesamte Geschichte muss neu abgewickelt werden und zurück an den Staat vor einem anderen Gericht.
Und ich erinnere mich, in einem deiner Artikel gelesen zu haben, dass der springende Punkt für dieses Urteil war, dass die Jugendlichen oder dass die Richterin erkannt hat, dass die Jugendlichen den Tod ihres Opfers in Kauf genommen haben bei ihren Handlungen. Und damit war die Schwelle zum Mordversuch oder eben diese Grenze zwischen schwerer Körperverletzung und einem versuchten Mord aus ihrer Sicht überschritten.
Genau, das nennt man bedingten Vorsatz an und für sich. Es muss also nicht klar entschieden werden, ich will jetzt jemanden umbringen, um den Tatbestand des Mordversuchs oder des Mordes zu erfüllen, sondern man muss ernstlich für möglich halten und auch billigend in Kauf nehmen, dass die Gewalt, die man anwendet, zum Tod des Opfers führen kann. Das ist der bedingte Vorsatz und der genügt, um den Tatbestand des Mordversuchs schon erfüllt zu haben. Und die Jugendlichen haben ja zuerst angegeben, ja, das sei ihnen, also während sie dort zu Werke gegangen sind, nicht bewusst gewesen, sondern erst irgendwie im Laufe der Gerichtsverhandlung klar geworden, ja, möglicherweise war das so viel an Gewalt, dass das Opfer tatsächlich hätte sterben können, aber das ist genau der springende Punkt. Also sie müssen es für möglich halten und billigend in Kauf nehmen, mhm, während sie dort ihr Opfer traktieren, dass das dort versterben kann. Und damit ist der bedingte Vorsatz erfüllt und auch der Tatbestand eines Mordversuchs.
Zu diesem Prozess über den Mordversuch kommen wir gleich noch, aber zuvor wollen wir besprechen die Rolle einer 17-Jährigen, die diese Taten gefilmt hat. Für sie hatte das Ganze auch ein Nachspiel. Wie hat das ausgeschaut?
Für sie hat das natürlich auch ein schlechtes Nachspiel gehabt, insofern, weil sie mal anstatt dort einzuschreiten und eine mit Strafe bedrohte Handlung zu unterbinden, rechtzeitig sich da dagegen zu stellen, einzuschreiten, dort nichts getan hat, beziehungsweise das auch noch befördert hat und sich als Teil der ganzen Inszenierung also auch noch zur Verfügung gestellt hat, mhm, und auch dann danach bei der Aufklärung der Tat irgendwie sich zuerst nicht sonderlich hilfreich erwiesen hat.
Falsche Beweisaussage und Begünstigung der angeklagten Jugendlichen habt ihr, glaube ich, damals darüber geschrieben, was natürlich ja selbst auch mit Strafe bedroht ist.
Absolut, ja, ganz klar. Also das hat nicht nur mit Zivilcourage zu tun, wo einzuschreiten, sondern das sollte auch tatsächlich allein deswegen passieren, weil man auch selbst strafrechtlich belangt werden könnte. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch eine Sache der Zivilcourage, dort zu sagen, okay, da muss ich reingehen, da muss ich reingrätschen in die Geschichte und das unterbinden, bevor dort Schlimmeres passiert.
Und sie hat das ja de facto dann ermöglicht. Also ermöglicht ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht zu viel, aber das war ja das Vorhaben dieser Jugendlichen, das Ganze eben auf Video festzuhalten, und damit war sie schon ein zentraler Bestandteil.
Ganz genau, die war, also die hat nicht nur nicht irgendwie Einspruch erhoben, die hat nicht versucht, das zu verhindern, sondern hat tatsächlich also sich als Teil dieses Plans, dieser Inszenierung auch noch hergegeben. Und daher ist natürlich auch da eine strafrechtliche Verantwortung, ganz klar.
Ja, du hast ja schon gesagt, der Prozess wurde nicht vor einem Schöffengericht dann, sondern vor einem Geschworenengericht durchgeführt, und der begann im Juli 2023, also ziemlich genau oder vor etwas mehr als einem Jahr in Leoben. Was kam dabei zutage? Was ist da passiert? Du warst dort, nehme ich an.
Ich habe das beobachtet jedenfalls, genau. Und die sind also tatsächlich nach dem Abfindens des Beweisverfahrens alle drei wegen Mordversuchs verurteilt worden, und alle drei haben eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum bekommen. Und ganz genau kann man sagen, also der jüngste der Angeklagten, der war zum Tatzeitpunkt tatsächlich selbst noch minderjährig, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt, und die beiden 19-Jährigen zu jeweils 16 und 17 Jahren Haft. Die Sache ist, also was den Schuldspruch per se betrifft, mittlerweile rechtskräftig, und da ist nicht mehr dran zu rütteln. Die Strafen allerdings, das Strafmaß ist also aber noch in einem zweiten Rechtsgang jetzt zu klären, und auch welche Maßnahmen, also auch die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum für alle drei oder wie das genau weitergehen wird, das ist jetzt noch immer ein schwebendes Verfahren in einem zweiten Rechtsgang.
Das ist übrigens ein neuer Begriff für das, was früher die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher genannt worden ist, nur zur Ergänzung. Was mich auch noch interessieren würde, was waren denn die Hintergründe der Täter? Hat man über die auch etwas erfahren im Prozess? Was hast du da noch in Erinnerung?
Der Sachverständige, der Gerichtspsychiater Manfred Walzel, hat also tatsächlich allen dreien eine schwerwiegende, nachhaltige psychische Störung bescheinigt und eine große Gefährlichkeit auch. Also das ist auch der Grund, warum diese Einweisung in das forensisch-therapeutische Zentrum oder die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt wurde. Und tatsächlich war es auch so, dass einer der drei Jugendlichen, also wirklich ganz besonders vom Gerichtssachverständigen eine besonders massive Dysfunktionalität, sprich eine noch gravierendere psychische Störung als den anderen beiden, bescheinigt wurde. Das ist aber auf Antrag des Verteidigers, wurde sozusagen, als dieser Teil des Gutachtens erörtert wurde, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Mit dem Argument sozusagen, ja, da geht es auch um das Persönlichkeitsrecht des Angeklagten.
Also lange Haftstrafen für die Jugendlichen, weißt du, wie es dem Opfer von damals heute geht?
Also das Opfer ist tatsächlich irgendwie aus dem Radar sozusagen entschwunden, ein bisschen, wenn man so möchte. Das ist auch als Zeugin, wurde die Obdachlose sozusagen nicht einvernommen vor Gericht, weil tatsächlich die Exekutive ihr nicht habhaft werden konnte. Die hatte keine fixe Meldeadresse offensichtlich gehabt, und die war nicht greifbar für die Justiz, ist daher auch als Zeugin nicht aufgetaucht, und wie es der heute geht, lässt sich aus dem Grund auch nicht wirklich sagen.
Eine Frage, die viele beschäftigt, wenn man von so einer Tat hört, ist, wie kann jemand überhaupt so weit gehen, oder was geht in einem solchen Täter vor? Und die Frage hat sich auch die Kleine Zeitung gestellt. Unser Kollege hat mit der Psychiaterin Isabel Böge gesprochen, nämlich unser Kollege Christian Penz. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz zusammenfassen, was die dazu gesagt hat.
Die hat schon auch bestätigt, wie sich es vor Gericht auch dargestellt hat, an und für sich, dass es darum geht, sich zu präsentieren, etwas Außergewöhnliches zu tun, was andere möglicherweise sich nicht trauen, und da natürlich schon in dem Zusammenhang auch die Gruppendynamik sehr wohl eine Rolle spielt, also irgendwie sich hervorzutun mit ganz besonderen Dingen. Also Isabel Böge spricht auch von der sogenannten kalten Aggressivität, die von sich aus sehr gezielt, sehr planvoll gesteuert eingesetzt wird und bei der die Täter auch überhaupt nicht darauf reagieren, wie es dem Opfer geht. Da braucht es aber tatsächlich, so sagt sie, also eine Persönlichkeitsstruktur mit Gewaltbereitschaft, die schon in der frühen Kindheit angelegt ist. Und das ist also zum Glück nicht der reguläre Jugendliche, der sowas tun würde.
Nein, also das ist wirklich eine absolut krasse Ausnahme, würde ich sagen. Sie hat dann auch noch gesagt, eben, dass in diesem Moment das Opfer dann eigentlich egal ist. Ich zitiere jetzt nochmal aus diesem Interview, da geht es nicht darum, dass es ein Mensch ist, auch wenn es hart klingt, aber es könnte auch eine Mülltonne sein, sagt sie. Der Mensch wird zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr als Mensch gesehen.
Ganz genau. Das ist einerseits irgendwie auch der springende Punkt, warum ich denke, dass das alles so extrem betrifft, weil es eben für den Menschen, der da in diesen in sozialen und psychischen Dingen regulär tickt, sozusagen vollkommen unbegreiflich ist, diese Entkoppelung, also maximale Grausamkeit und Gewalt bei gleichzeitiger völliger Entkopplung zum Opfer. Also so wie du sagst, also ob das jetzt ein Mensch ist, ein Gegenstand und was da genau passiert, führt zu keinerlei Reaktionen, die jedem von uns eigentlich sofort einfallen würden. Also wie Isabel Böge auch sagt, also die Täter haben da keinerlei Aufregung in der Regel bei solchen Dingen. Die arbeiten sozusagen unter Anführungszeichen im Ruhepuls. Das ist null Empathieempfinden, dass das da passiert. Und das ist genau die Geschichte, die einen so fassungslos macht.
Ja, und was ich auch ganz besonders perfide oder feige daran finde an dieser Tat, dass man eben sich eine wehrlose Frau, eine Obdachlose, wo man weiß, die kann da, hat da absolut keine Möglichkeit, sich irgendwie zu schützen, dass man sich die aussucht als Opfer und dann zu dritt oder zu viert traktiert.
Ja, ganz, ganz genau. Also das ist tatsächlich so gewesen, die konnte also in keiner Weise irgendwo dort eine Gegenwehr ergreifen. Das ist also die personelle Überzahl einerseits, dann eine nicht mehr ganz junge Frau, also die war über 60, drei junge Männer in Saft und Kraft, junge Burschen, und die gezielt, geplant und vollkommen ja, empathiebefreit zur Sache gehen. Also die sind auch mit, die haben also noch Feuerzeuge irgendwie in ihre Fäuste genommen, um noch härter zuschlagen zu können. Die haben da also wirklich ohne jede Hemmschwelle gehandelt. Und gleichzeitig, so wie du sagst, auch das perfide Element, dass sie sich keinen ebenbürtigen Gegner aussuchen, was es jetzt per se nicht wesentlich besser machen würde, die Angelegenheit natürlich. Aber ja, sie nehmen jemanden her, wo wirklich absolut überhaupt keine Gegenwehr zu erwarten
ist. Wir haben uns vorher schon über diesen Fall unterhalten und da hast du was gesagt, was für dich diesen Fall sehr von anderen unterscheidet, nämlich noch aus einer anderen Sicht. Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch einmal ausführen?
Genau. Also wenn man vor Gericht Dinge, also Fälle ausgerollt bekommt und in allen Details erzählt bekommt, dann kann man sehr häufig zuletzt verstehen, zumindest wie sich Dinge ergeben haben, wie es zum maximalen Moment kommt, zu einer Eskalation, die dann wirklich strafrechtlich Relevanz hat, teilweise wirklich brutale Taten nach sich ziehen. Das heißt nicht, dass man das damit gutheißt, entschuldigt oder sonst was, aber man kann zumindest irgendwie, wenn man da reinschaut in Lebensgeschichten, einen Anhauch, eine Idee bekommen, wie konnte das so weit kommen, dass es wirklich zu einer Gewalttat kommt. In diesem Fall ist es auch im Rückspiegel betrachtet vollkommen ansatzlos, unverständlich, also wie junge Leute, speziell auch junge Leute, so aus dem Stand, aus dem Nichts entscheiden, wir wollen jemanden leiden sehen, wir wollen das darstellen und uns damit inszenieren und wichtig machen. Also da bleibt man auch zuletzt fassungslos zurück. Der Strafrichter Peter Wilhelm, der den Prozess wegen versuchten Mordes dann geleitet hat, hat er selbst auch gesagt, und der ist wirklich also ja viele Jahre in Amt und Würden und hat gesagt, er hat noch nie sowas Abstoßendes gesehen wie die Vorgangsweise dieser drei Burschen.
Ja, sie sind zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Eben der Schuldspruch ist wasserdicht. Was noch offen ist, ist eben das Strafmaß.
Genau, da gab es eben eine Berufung und das läuft im zweiten Rechtsgang noch. Also Strafmaß einerseits und andererseits eben auch, welche Maßnahmen sozusagen genau noch anzuordnen sind vom Gericht. Also es wäre die Einweisung in das forensisch-therapeutische Zentrum, wie das jetzt heißt, auch nicht aus dem Grund, weil sie zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig gewesen wären, das waren sie. Also sie waren zurechnungsfähig, das ist evident, sondern da geht es einfach um die Gefährlichkeitsprognose auch. Also wie muss man sozusagen mit jungen Leuten, die in so jungen Jahren solche Dinge tun, in Zukunft umgehen? Wie kann man möglicherweise noch Dinge retten, wieder in die Spur bringen? Genau. Mhm.
Ja, Andreas Schöberl-Nagishi, vielen Dank, dass du uns diesen wirklich außergewöhnlichen Fall mitgebracht hast. Ich werde die Artikel zu den Interviews und aus dem Archiv damals auch in die Shownotes bzw. den Artikel zum Podcast stellen für alle, die das noch interessiert. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen lieben Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Kritik zum Podcast, ihr könnt mir gerne schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen des Podcasts auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr das machen wollt. Bis zum nächsten Mal bei Delikt. Ciao.